Im zweiten Teil dieses Kurses Automatisierte Konfiguration in Azure im Überblick geht es um PowerShell Remoting. Es ist die erste Technologie, die wir uns hier angucken und mit der wir dann später dann in der Lage sind zu vergleichen. Was müssen wir beachten, wenn wir PowerShell Remoting für unsere Azure VMs nutzen möchten? Wir brauchen natürlich PowerShell Remoting auf unseren Azure VMs. Diese sind allerdings, wenn Sie Vorlagen aus der Galerie nehmen, vorkonfiguriert. Das heißt, standardmäßig ist PowerShell Remoting aktiviert und die Endpunkte sind auch standardmäßig bereits geöffnet. Das betrifft sowohl die Endpunkte beim Cloud-Dienst, das heißt, dass wir überhaupt diese Portweiterleitung vom Cloud-Dienst auf VM haben, als auch die Firewall auf der virtuellen Maschine selbst. HTTPS ist standardmäßig aktiviert und HTTP ist standardmäßig nicht aktiviert. Das Ganze kann man ändern, muss man allerdings einen guten Grund haben, warum man die Verbindung unverschlüsselt laufen lassen will. Also ich würde das standardmäßig auch so belassen. Was man machen kann, ist noch zusätzlich für die HTTPS-Verbindung ein eigenes benutzerdefiniertes Zertifikat mitzugeben bei der Konfiguration. Alle diese Einstellungen sind während der Provisionierung der VM veränderbar, sowohl was die Zertifikate anbelangt, als auch die Aktivierung von PowerShell Remoting oder auch hier Windows Remote Management dann immer referenziert, als auch die Ports. Alles ist veränderbar und lassen Sie uns mal den ersten Ausblick machen auf die Provisionierung. Wie gesagt, wenn PowerShell Remoting aktiviert ist, und das ist es ist es standardmäßig, dann werden auch die Endpunkte standardmäßig mitgeöffnet. Über die Parameter von dem Befehl add Azure Provisioning Config, und hier habe ich auch nur eine Auswahl der Parameter mitgegeben, weil dieser Befehl hat wesentlich mehr Parameter, aber das sind die relevanten für PowerShell Remoting. Und WinRM, wie gesagt, es steht hier immer für Windows Remote Management. Mit Enable WinRM HTTP können wir auch das HTTP-Protokoll freigeben und mit Disable WinRM HTTPS können wir die verschlüsselte Verbindung abschalten. Mit WinRM Certificate können wir ein eigenes Zertifikat für den HTTPS-Endpunkt mitgeben und mit dem Parameter No WinRM Endpoint können wir steuern, dass erst gar kein Endpunkt beim Cloud-Dienst geöffnet wird. Ja. Wir können uns das mal vielleicht ein bisschen praktisch anschauen. Ich glaube, die Konfiguration auf der Maschine selbst ist sehr einleuchtend und kann auch nochmal in diversen Quellen nochmal nachgelesen werden. Wir schauen uns mal den Azure-spezifischen Teil hier an und machen dazu einen kleinen Exkurs zur Konfiguration der Endpunkte. Wer auch hier das Skript gerne dann nochmal haben möchte, ich habe es unter ak.ms/mva1505-200 abgelegt. Gucken wir uns das mal an. Natürlich wieder in der PowerShell-ISE. Größer. Gut. Auch hier geht es wieder los mit dem Standardteil Einstellungen für eine VM. Auch hier nur, dass Sie wieder darauf achten, Sie müssen Ihren Subscription-Namen ändern und auch natürlich den Cloud-Dienstnamen. Der Rest kann gerne so bleiben. So, dann gehen wir rein und holen uns ein Image, also auch hier wieder eine Vorlage. Das ist wie im Modul 1 bereits diskutiert. Und dann schauen wir uns mal an, was wir in Zeile 24 bis 26 machen. Und zwar erstellen wir hier eine neue VM-Konfiguration und fügen auch gleich Provisionierungsdaten hinzu. Das heißt, wir haben hier die Standard-Provisionierungsinformationen mitgegeben. Das heißt, es handelt sich um ein Windows-Betriebssystem, haben einen Admin-Benutzernamen und auch ein Passwort für den Admin. Also das ist sozusagen der Standardfall. Ich gehe das mal mit Ihnen hier schrittweise durch. Das heißt, ich markiere mal die Zeilen, bis wohin ich eine Ausführung durchführen möchte. Drücke hier auf diesen Play-Button mit dem Blatt Papier dahinter oder auch F8. Das bedeutet, dass man nur die ausgewählten Zeilen ausführt. Ich mache das hier Ganze im Splitscreen, damit das gleich im Hintergrund weiterlaufen kann. Gut, das ist fertig, wie wir sehen. Und ich habe hier dann wiederholt, wie Sie vielleicht das schon sehen können, den Befehl get-Azure Endpoint eingefügt. Und das mache ich deswegen, um uns jetzt schrittweise anzeigen zu lassen, wie die Endpunktkonfiguration aussieht. Dahinter als Parameter DVM, für die wir uns die Endpunkte anzeigen lassen wollen. Ich mache das schon mal ein bisschen kleiner hier oben, damit wir unten mehr sehen können. So. Lasse auch diese Zeile hier ausführen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir zwei Endpunkte haben. Einmal für Remote Desktop, 3389, lokaler Port. Öffentlicher Port ist nicht angegeben, das heißt, da wird ein zufälliger Port gewählt. Und der zweite Endpunkt, der hier geöffnet ist, ist der PowerShell Remoting Endpunkt mit lokalen Port 5986. Und der externe Port ist auch zufällig, aber da zeige ich Ihnen natürlich gleich, wie man den erhalten kann. Gut, das ist die Standardkonfiguration, wie ich es gerade auch gesagt habe. Was ist jetzt, wenn wir diese Standardkonfiguration ändern wollen? Können wir jetzt zum Beispiel weitere Endpunkte hier hinzufügen? Das passiert ganz einfach mit dem Befehl add-Azure Endpoint. Sagen den lokalen Port als auch den externen Port, welches Protokoll und wie wir das Ganze nennen wollen. Jetzt hier zum Beispiel für unseren Webserver fügen wir den Port 80 hinzu. Hier einfach wieder diese Zeile ausführen und hier fehlt dann nur eine 1. Dann führen wir das nochmal aus, dann klappt das auch. Perfekt. Und lassen uns jetzt nochmal die Endpunkte anzeigen und sehen jetzt hier, dass wir hier drei Endpunkte haben, die beiden von eben und zusätzlich noch Port 80 lokal als auch extern den Port 80 angegeben haben. Gut, wenn wir jetzt die Standardports nicht haben möchten von Desktop RDP oder von PowerShell Remoting, können wir das einfach wieder die Konfiguration ändern und sagen, okay, ich führe nochmal ein add-Azure Provisioning Config aus und diesmal mit den Parametern No RDP Endpoint und dem Parameter No WinRM Endpoint. Auch hier führe ich diesen Befehl nochmal aus. Und wir schauen nochmal nach, welche Endpunkte wir haben. Und wir sehen hier, wir haben hier Port 80, PowerShell und den Remote Desktop Endpunkt. Also die Antwort ist, sobald diese Endpunkte hinzugefügt sind für unsere Provisionierungsdaten, können wir mit dem Befehl add-Azure Provisioning Config diesen Endpunkt nicht entfernen. Dafür müssten wir dann einen Befehl benutzen, wie zum Beispiel remove-Azure Endpoint. Aber wenn wir das gleich zu Anfang an in den ersten Provisionierungsdaten machen, dafür habe ich jetzt mal eine VM Config 2 erstellt, im Gegensatz zu den Config 1, die wir gerade hatten. Und zwar lasse ich hier von Anfang an, wie man es hier sieht, kein RDP-Endpunkt und auch kein Windows Remote Management Endpunkt für PowerShell Remoting hinzufügen. Und wenn ich jetzt diese Konfiguration durchlaufen lasse, so erstellt und diese jetzt ausgeben lassen, dann sehen wir jetzt, dass wir nur den Endpunkt für Port 80 haben, weil den habe ich hier direkt in meine Konfiguration mit aufgenommen. Also so rum geht es entsprechend. Und ich kann, wenn ich jetzt hier alle Parameter weglasse, diese Standard-Endpunkte auch wieder hinzufügen. Das mache ich jetzt hier mal nochmal für die Konfiguration 2. Und lasse mir auch hier die Endpunkte ausgeben. Und schon haben wir hier wieder unsere drei Endpunkte für Port 80, also Web, Remote Desktop und PowerShell. So, das brauchen wir jetzt nicht machen. Jetzt würde man zum Schluss den Befehl new-Azure VM ausführen und würde entsprechend aufgrund der Konfiguration diese VM erstellen lassen. Soweit unser kleiner Exkurs zu den Endpunkten. Schauen wir direkt weiter, was wir hier noch vorhaben. Und zwar lasse ich es direkt hier gleich mal in Bearbeitungsmodus, weil wir gehen gleich in die nächste Demo. Und zwar Installation von Active Directory Main Service und dem IIS in unserer Azure VM. Und das machen wir jetzt auch via PowerShell Remoting. Hier das Skript, das ich vorbereitet habe, ist unter ak.ms/mva-1505-201 zu finden. Wir gehen zurück in unsere PowerShell, PowerShell ISE und ich wechsle hier dann entsprechend in das Skript 201 rein. Der erste Teil ist wie immer Create VM, den habe ich hier schon entsprechend dann ausgeblendet. Ein kleiner Unterschied zu den zu der Wiederholung für die Grundlagen, die ich vorhin gemacht habe, ist, dass ich hier unten in Zeile 36 beim Befehl new-azure vm den Parameter wait for boot hinzugefügt habe. Das liegt daran, dass ich ja erst mit meiner VM Remote-Kontakt aufnehmen kann, wenn sie hochgefahren ist. Das heißt, hier ist es sinnvoll, bei dieser Art von Skript dann diesen Parameter hinzuzufügen. Gut, dann kommen wir zum ersten Teil. Wir müssen unsere Verbindung vorbereiten. Was machen wir zuerst? Wir brauchen zuerst die Zugangsdaten für unsere Verbindung. Dazu muss ich mir einmal eine sichere Zeichenfolge erstellen. Das macht man mit dem Befehl convert-to-secure-string und das Passwort, das ich hier angebe. Das habe ich ja oben in den Einstellungen gehabt und ich muss hier auch noch mal mehrmals zur Kenntnis geben, dass ich weiß, was ich tue. Das heißt, ich brauche den Parameter sPlainText und auch noch force, dass ich hier nicht eine Sicherheitsabfrage bekomme. Ja, also, dass wir hier einen Klartext Kennwort im Skript haben, das müssen wir hier auch nochmal bestätigen. Dann bauen wir uns ein neues Objekt auf vom Typ ps-credentials und dieses Objekt hat zwei Parameter und zwar den Nutzernamen und das Passwort. Und das Passwort hier für dieses neue Objekt muss ein Secure String sein, deswegen mussten wir eine Zeile vorher dieses Klartext-Kennwort auch in eine sichere Zeichenfolge umwandeln. Dann als nächstes, wir brauchen die Adresse und auch den Port von unserer VM für den PowerShell Remoting Endpunkt. Das machen wir mit dem Befehl get-azure-win-rm-uri. Ja, da müssen wir nur den Service-Namen und den VM-Namen angeben und dann erhalten wir ein URI-Objekt zurück, also ein Unified Resource Identifier und der enthält all die Daten, die wir brauchen, Domäne, Ports, Fahrtangaben, wenn sie notwendig wären. Aber in diesem Fall brauchen wir nur die Domäne und den Port. Das heißt, wir können jetzt uns um die Erstellung unserer PowerShell Remote Session kümmern. Das machen wir mit dem Befehl new-ps-session. Ich überspringe die Zeile 50, dazu sage ich gleich nochmal was. Also mit dem Befehl new-ps-session erstellen wir uns ein neues PowerShell-Session-Objekt. Und da wir eine Remote-Session verwenden wollen, geben wir hier dann an, okay, welcher Computername. Das holen wir uns aus unserem URI-Objekt, URI-Host-Objekt. Wir brauchen den Host und wir brauchen den Port. Also das so viel zur Frage, wo ich gerade auch sagte, wie erfährt man diesen zufälligen gewählten Port. Das ist hiermit ganz einfach. Geben danach mit Credential unsere Zugangsdaten an und dann auch noch die Bestätigung. Wir benutzen übrigens SSL, das heißt das HTTPS-Protokoll in diesem Moment und noch ein paar zusätzliche Eigenschaften für unsere Verbindung. Und zwar, das ist die Zeile, die ich gerade übersprungen habe. Hier erstelle ich mir diese Eigenschaften mit dem Befehl new-ps-session-option. Und was ich hier sage, bitte überspringe die Prüfung für das Zertifikat, weil wir haben hier kein Zertifikat hochgeladen und wie es hier auch nochmal als alternativer Weg steht, wir haben auch kein Zertifikat heruntergeladen und es unserem persönlichen Zertifikatsspeicher hinzugefügt. Es ist hier eine frische Maschine, das heißt, auf der Maschine ist ein selbst erstelltes Zertifikat installiert und das ist natürlich in erster Linie noch nicht vertrauenswürdig. Aber da wir diese Maschine jetzt gerade eben erstellt haben, gehen wir mal in dieser Demo davon aus, dass es diese paar Minuten dass diese Maschine nicht kompromittiert wurde. Aber ansonsten wäre es natürlich, hätten wir die Möglichkeit, beim Erstellen der Maschine ein Zertifikat hochzuladen oder andersherum nach der Erstellung dieses selbst erstellte auch herunterzuladen und in unserem persönlichen Zertifikatspeicher zu installieren. Alles zu viel Overhead für eine Demo. Deswegen erstellen wir hier dann ein PS-Session-Option, um mit dem Parameter Skip-CA-Check diese Prüfung zu überspringen. Okay, damit haben wir jetzt unsere Verbindung erstellt. Dann können wir sie auch nutzen. Das machen wir dann hier im nächsten Block. Denke mal, ich erstelle schon mal diese Verbindung. Nachdem ich es jetzt erklärt habe, führe ich diesen Befehl auch aus. Die VM brauche ich jetzt nicht erstellen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Ich brauche nur noch mal die Eigenschaften von dieser VM. Die kommen dann hier rein. Sehr gut. Die VM, wie gesagt, habe ich schon erstellt. Das blende ich jetzt hier noch mal aus. Übrigens, ich kann Ihnen das noch mal zeigen. Ich bin hier auch schon im Verwaltungsportal drin. Und wir sehen hier die Maschine MVA-Config 201. Das ist genau die, die wir jetzt brauchen. Und dann lasse ich jetzt hier entsprechend Verbindung erstellen. So, und nachdem das erstellt wurde, können wir sie ja, wie gesagt, auch nutzen. Dazu habe ich mal zwei Beispiele vorbereitet, wie man hier sieht. Ich habe zwei Skriptblöcke vorbereitet. Die schauen wir uns hier auch mal an. In dem ersten Skriptblock, ich mache das hier mal wieder ein bisschen größer, machen wir Folgendes. Wir nutzen erstmal, brauchen wir den Befehl invoke-command, geben die Session an, das ist die, wir gerade eben erstellt haben. Und dann haben wir hier einen Parameter Skriptblock. Und da können wir jetzt alles hineinschreiben, was wir brauchen, was wir auf der VM in Azure ausführen möchten. Ich habe hier drei Parameter, die ich mitgeben möchte. Einmal das Admin-Passwort, das brauchen wir gleich, um einen Forest in unserer Domäne zu erstellen. Ich brauche einen Domainnamen für unser Forest und auch den NetBIOS-Namen. Gut, das ist ja eine frische Maschine, wie wir gerade durch den Skriptteil oben gesehen haben. Das heißt, da ist all das noch nicht installiert. Mit dem Befehl add Windows Feature können wir jegliches Windows Feature installieren. Und hier installiere ich jetzt die Active Directory Domain Services. Ja, das mache ich hiermit. Hier auch keine Prüfung notwendig, um festzustellen, ob es schon installiert ist. Dieser Befehl ist idempotent. Das heißt, man kann ihn einfach wiederholt ausführen. Und wenn es schon installiert ist, dann macht der Befehl weniger, weil er installiert dann nichts. Im nächsten Schritt dann haben wir das gleiche Spiel wie vorhin. Wir brauchen unser Passwort und dafür verlangen die meisten Objekte, dass es ein Secure String ist. Also auch hier wandeln wir unser Klartext-Kennwort in einen Secure String um. Übrigens, das noch ein guter Grund, dass wir unsere Remote-PowerShell-Verbindung nicht unverschlüsselt laufen lassen, sondern sie über HTTPS verschlüsselt ablaufen lassen. Ja, und dann kommt der eigentliche Teil. Wir ziehen einen Forest hoch. Das ist ein Skriptblock, den habe ich jetzt nicht selber geschrieben. Dafür habe ich mich einfach durch den Assistenten im Windows-Server durchgeklickt, habe dort einen neuen Forest erstellt, die Parameter angegeben und auf der vorletzten Seite können Sie dann sagen, ich möchte mir das als Skript anzeigen lassen. Und das ist der Skriptblock, den ich dann hier einfach hineinkopiert habe. Alles, was ich hinzufügen musste, ist diese Zeile hier in Zeile 84, dass ich das Passwort direkt angebe und nicht danach gefragt werde. Aber ansonsten musste ich nur hier noch ein paar Variablen eintauschen, ja, wo er fest konfiguriert war. Hier der Domainname, hier der NetBIOS-Name und das war es dann auch schon. Den Befehl invoke command, ich mache es mal zu, damit man das ein bisschen besser sieht, hat dann noch ein Parameter ArgumentList. Ja, und in dieser Ansicht sieht man das ein bisschen besser. Ich klappe das wieder auf. Und da übergebe ich jetzt die Parameter, die ich brauche. Das mache ich hier ganz simpel, indem man die richtige Reihenfolge angibt. Das heißt, ich habe deswegen hier auch hingeschrieben, um was es sich handelt. Admin-Passwort sieht man hier oben, ist das erste. Dann Domain-Name ist das zweite. Da habe ich hier dann mein uri-host.host verwendet. Damit weiß ich ja, wie die Domäne von diesem Service heißt. Und dann habe ich hier auch noch als Domain NetBIOS-Namen, verwende ich den Cloud-Dienstnamen. Aber den habe ich schon für den VM-Namen verwendet, deswegen musste ich ihn ein bisschen verändern und habe das Präfix net hinzugefügt. Ja. Hier bitte aufpassen, hat allerdings nichts mit Azure zu tun, sondern einfach mit Windows-Server. Dieser NetBIOS-Name darf nicht länger als 15 Zeichen sein. Deswegen habe ich auch hier bei der Wahl des Cloud-Dienstnamens darauf aufgepasst, dass hier das damit kompatibel ist und dass das insgesamt nur 15 Zeichen sind. Okay, das kann ich jetzt ausführen. Markiere all diese Zeilen, führe sie aus und dann wird jetzt die Verbindung aufgebaut, also oder wie besser gesagt, sie ist ja schon aufgebaut, sie wird genutzt und dann wird dieser Skriptblock dort auf meiner Remote VM ausgeführt. So, wir sehen, dass das jetzt erfolgreich durchgelaufen ist. Ich habe das auch extra jetzt mal laufen lassen, damit Sie auch den Verlauf so ein bisschen sehen konnten. Relativ viele Warnungen, die auch normalerweise also die auch normalerweise der Assistent anzeigen würde, wenn ich eine solche Operation durchführe. Auf eine dieser Warnungen möchte ich vielleicht nochmal eingehen, und zwar oder die vorletzte hier, dass hier der Netzwerkadapter keine statische IP-Adresse hat. Da gerne nochmal in meinen PowerShell-Einsteigerkurs für Azure reinschauen. Da habe ich nochmal oder bin ich darauf nochmal eingegangen, wie man hier fest zugewiesene IP-Adressen zuweisen kann. Okay, gut. Wir sehen hier auch kein Reboot required. Das ist wunderbar. Dann können wir direkt weitermachen. Und ich blende mal das erste Beispiel aus und gehe in das zweite Beispiel hinein. Und zwar jetzt die Installation und die Konfiguration vom IIS. Sehr viel einfacher. Ja. Und zwar habe ich hier direkt mal mit dem Add Windows Feature lasse ich ein paar Features installieren. Vom Namen her Webserver, Web Windows Auth und die Web Management Tools. Wenn man nicht weiß, wie die Abkürzung oder diese Bezeichner für die Features heißen, einfach mit Get-Windows Feature nachschauen. Dann werden dort die ganzen Bezeichner angezeigt. Was ich danach außerdem noch mache, ist Folgendes. Ich konfiguriere die Default Website in der Art, dass ich hier auf die Einstellung gehe für die Authentifikation und die anonyme Authentifikation abschalte, wie man es hier hinten sieht, und die Windows Authentication einschalte. Das heißt, nachdem ich jetzt das habe durchlaufen lassen, ich markiere das mal. Und lasse das ausführen. Haben wir hier eine Fehlermeldung bekommen, dass die Session nicht mehr aktiv ist. Das ist gar kein Problem. Dann gehen wir hier nochmal bei Prepare rein und lassen die einmal erstellen. So haben Sie neu erstellt. Das kann bei Ihnen genauso passieren. Dann einfach, wie gesagt, diese Session neu erstellen. Und wenn man nicht so ein Demo-Skript hat, wie es hier der Fall ist, dann muss man natürlich diesen Fehler abfangen und das automatisiert neu erstellen. Kommt immer ganz drauf an, was man macht. Wie gesagt, jetzt nochmal diesen Befehl hier ausführen. Und wir lassen dann jetzt hier IIS installieren und ändern diese beiden Einstellungen. Auch hier lasse ich für Sie das einmal durchlaufen. Wir sehen die ganzen Fortschritte. Das ist durchgelaufen. Sehen hier auch hier, kriegen wir Informationen zurück von der Installation. Kein Neustart erforderlich. Unsere beiden Einstellungen sind anscheinend auch durchgelaufen. Dann schauen wir mal nach, ob das funktioniert hat. Das war hier dieses erste Beispiel. Da kopiere ich mir mal die Adresse. Das ist genau das gewollte Verhalten. Ja, anonymer Zugriff war deaktiviert. Ich musste mich anmelden. IIS ist installiert und habe mich auch an der Domäne gemeldet. Wunderbar. Schauen wir mal weiter. Und zwar können wir das Ganze auch interaktiv nutzen. Ja, wir haben gerade gesehen, PowerShell Remoting können wir auch in Skripten benutzen. Auch haben wir auch einmal gesehen, so eine Verbindung kann auch zwischendurch ausfallen. Also wenn man sie nicht nutzt. Habe ich vielleicht auch zu lange gesprochen an der Stelle? Ja, ist sie in die alte Time reingelaufen? Aber sowas muss man dann abfangen. Dann man kann auch PowerShell Remoting allerdings auch nutzen, um damit interaktiv zu arbeiten. Und das machen wir mal in dem Teil hier, in dem wir uns anschauen, wie wir das machen können. Und zwar statt dem Befehl invoke command nutzen wir jetzt einfach den Befehl enter ps session. Das heißt, ich kann interaktiv in diese Session hineingehen. Schauen wir uns auch mal direkt an, wie das aussehen kann. Dazu hier wieder die PowerShell ISE. Und das Skript, das ich jetzt hier verwende, ist unter der Adresse ak.ms/mva-1505203 verfügbar. Und auch hier habe ich eine neue VM erstellen lassen. Das ist Standard. Wie wir es auch bei den anderen Demos gesehen haben, kann ich also hier direkt zuklappen, nachdem ich mir hier die Daten genommen habe, die Einstellungen genommen habe. Auch hier wieder die Vorbereitung der Session. Auch das ist der gleiche Ablauf wie eben gerade. Lasse auch diesen Teil hier ausführen. Und jetzt ist meine Session ebenfalls wieder vorbereitet und jetzt kann ich damit interaktiv arbeiten. Hier mit der nächsten Zeile lasse ich mir alle Sessions zurückgeben, die erstellt worden sind, begrenze die Ausgabe auf die ID, Namen, Computernamen, Status und Verfügbarkeit. Also ich kann es jetzt hier mit F8 ausführen, sehen wir hier meine neue Verbindung zur 203. Die 201 war von gerade eben verwendet in der vorigen Demo. Und jetzt kann ich hier dann mit dem Befehl Enter PS Session und der ID oder dem Namen kann ich mir aussuchen, in dieses Session hineingehen. Ja, ich wähle jetzt diesen Befehl aus. Und jetzt, wie wir hier sehen, am Prompt unten befinde ich mich jetzt remote auf der Maschine und kann jetzt hier Dinge machen, die ich auch hier machen könnte, wie zum Beispiel Get Process, um alle Prozesse zu bekommen, die gerade derzeit ausgeführt werden. Und mit Exit kann ich diese Session auch wieder verlassen und am Ende räume ich auch diese Session wieder auf, lösche sie wieder und dann sollten wir hier sehen, dass die auch wieder weg ist. Ja, so einfach ist es, interaktiv zu arbeiten. Dann noch ein kleiner Zusatz und zwar, wie gehe ich denn jetzt mit Variablen um? Und zwar habe ich hier noch ein zusätzliches Skript vorbereitet. Habe es unter der Adresse ak.ms/mva-1505-202 vorbereitet und soll Ihnen einfach kurz zeigen, dass Sie auch bei automatisierten Skripten auf Variablen zugreifen können. Auch hier createVM, das ist der Standardteil, den brauchen wir uns jetzt nicht weiter ansehen. Nur, dass ich natürlich mir wieder hier die aktuellen Dateneinstellungen ziehe. So. Auch diese Maschine habe ich schon mal vorher vorbereitet. Auch hier erstelle ich eine Verbindung zu dieser Maschine. Und nachdem die Verbindung erstellt ist, schauen wir uns mal die beiden Beispiele an. Einmal hier mit invoke-Command führe ich einfach nur die Befehle in dieser Session aus. Das machen wir mal. Ich markiere also diese Zeilen, um diese zwei Befehle get-feature und get-process get-process ja auf der Remote-Maschine auszuführen und schauen hier mal in das Ergebnis gleich rein. So, sind wieder hier angekommen. Schauen diese Variable rein und was wir hier sehen, sind natürlich all die Rückgabeinformationen von get-process und get-feature. Das ist diese übliche Ausgabe, wenn wir in dem Ausgabestrom Objekte unterschiedlichen Typus haben. Dann haben wir meistens diese etwas unübersichtlichere Ansicht und es funktioniert. Wir könnten alles auswerten, aber ich würde es gleich mal hier einen kleinen Tipp mit angeben. Speichern Sie das noch auf der Remote-Seite in ein benutzerdefiniertes Objekt. Dann haben Sie es auch dann auf der lokalen Seite einfacher mit der Auswertung. Ich führe diese Zeilen mal aus. Und was wir jetzt hier machen, ist wieder, wir haben einmal get-feature und einmal get-process. Aber dieses Mal erstelle ich mir mit dem Befehl New Object ein neues PS-Object. Und wie Sie vielleicht aus Ihren PowerShell-Vorkenntnissen wissen, können Sie mit dem @-Zeichen und einer geschweiften Klammer eine Hash-Table erstellen und dort eigene Eigenschaften, wollte ich sagen, hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dieses zweite Resultat reinschaue, dann haben wir hier jetzt übersichtlicher einmal die Features und einmal die Processes und kann auch in beides separat reinschauen. Ja. Die Features weiterhin eine Liste und die Processes bekomme ich auch übersichtlich als Tabelle wieder zurückgegeben. Liegt einfach daran, dass wir jetzt beide Ausgaben getrennt haben und nicht unterschiedliche Typen miteinander vermischen. Zum Ende räumen wir wieder auf und damit sind wir auch hier mit der kleinen Demo fertig, wie man mit Variablen oder Rückgabevariablen umgeht. So, sehr gut. Dann haben wir diese Demo auch uns angeschaut und damit sind wir mit diesem Modul schon durch und haben uns PowerShell Remoting angesehen, wie wir damit interaktiv oder in Skripten arbeiten, wie wir Variablen reingeben und auch Variablen wieder herausbekommen. Im nächsten Modul schauen wir uns dann an, wie wir das Ganze mit Custom Scripts in den Azure Extensions machen.